Mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger, diverse unvergessene Hitklassiker und hunderttausende Fans, die pro Tournee in seine Konzerte strömen. Wenn jemand zu den ganz Großen der deutschen Musik- und Schlagerszene gehört, dann es ist definitiv Roland Kaiser. Seit mehr als 48 Jahren mischt er bereits ganz oben im deutschen Showbiz mit. Und Titel wie Joanna, Ich glaub, es geht schon wieder los oder Warum hast du nicht Nein gesagt? Übrigens einer der größten deutschen Hits der vergangenen 20 Jahre, kennt wohl fast jeder. Jetzt ist mit Perspektiven sein inzwischen 30. Studioalbum erschienen. Und im Herbst und Winter ist der 70-Jährige dann auf großer Geburtstagstournee. Ich spreche mit Roland Kaiser über eindeutig zweideutige Songtexte, seine bewegte Kindheit als Pflegesohn einer Berliner Putzfrau, die durch einen Unfall starb, als er noch ein Teenager war, und warum es ihm im Gegensatz zu vielen seiner Schlagerkollegen als bekennendes SPD-Mitglied so wichtig ist, auch bei politischen Themen deutlich Stellung zu beziehen. Wir sprechen über seinen runden Geburtstag, erstaunlich junge Fans, seine Lungentransplantation im Jahr 2010 und das ihm dadurch geschenkte zweite Leben und darüber, warum seine dritte Frau Sylvia die ganz große Liebe seines Lebens ist. Roland Kaiser hat mir verraten, warum er erst durch das größte Tief, das er jahrelang durchschreiten musste, zu einem rundum glücklichen Menschen geworden ist, was er über die eigene Endlichkeit und ein mögliches Leben nach dem Tod denkt und wie sein ganz persönliches Glücksrezept aussieht. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Roland Kaiser.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Lieber Roland Kaiser, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Guten Tag.
Wir sind hier im Parkhotel Hohenfelde und das ist in Münster, in sozusagen deiner Homebase. Das ist doch richtig. Ne? Also du wohnst hauptsächlich in Münster.
Ich wohne in Münster, in Berlin und habe noch eine Dependance auf Sylt, ja.
Was natürlich ein großes Geschenk ist, wenn man auf Sylt eine Dependance hat.
Da gebe ich dir recht.
Weil, lieber Roland, wann bist du heute Morgen aufgestanden?
Um 7.30 Uhr, glaube ich.
Ist das so dein normaler
in der Regel? Ja.
Regel?
Ja.
Du bist da auch
man ist ja erzogen durch das Großziehen von Kindern, kriegt man irgendwann einen Automatismus und dann wird man morgens wach einfach. Ja. Zumal wir auch einen Hund haben, der muss auch raus, also uns wäre alles gut.
Kenne ich gut. 16 Jahre einen Hund gehabt, das konditioniert einen perfekt.
Wunderbar.
Und was gab es bei dir zum Frühstück? Gibt es da eine feste Leckerei, die du dir jeden Morgen gönnst oder ist das sehr unterschiedlich?
Brot oder Toast mit Käse und dann war es das schon.
Okay. Und bist du eher früh oder eher spät aufsteher? Also ist das dein Naturell
um 7.30 Uhr? Ich werde automatisch wach um die Uhrzeit. Wenn wir unterwegs sind, meine Frau und ich, auf Tournee sind, werde ich auch morgens dummerweise auch um 7.30 Uhr wach.
Insofern, also gibt es keinen drin?
Es gibt keine andere Gewohnheit, wenn ich unterwegs bin. Und kann ja immer noch ein Stück nicht mal nur umdrehen vielleicht oder man muss dann irgendwo wieder weiterfahren.
Insofern ist schon okay. Nun bist du ein Mensch, der unglaublich viel macht, immer kreativ unterwegs ist. Aber was macht denn ein Roland Kaiser, wenn er mal nicht Musik schreibt, wenn er Tourneen vorbereitet, du warst auch mal als Produzent tätig, du machst ja sehr viele Dinge. Aber was machst du, wenn du mal nicht kreativ tätig bist? Wie sieht denn für dich ein toller Tag aus?
Na, dann bin ich natürlich jemand, der, wenn wir auf Sylt sind, dann habe ich da mein Flugzeug zu stehen und dann fliege ich durch die Gegend. Mal dahin, mal nach Hamburg, mal nach Bremen, mal nach da, überall, wo ich hin möchte. Ansonsten bin ich ein Mensch, der auch vermag, faul zu sein. Ich kann gut abschalten, ja.
Aber das Fliegen ist für dich auch dann wirklich eine Entspannung, ein Wohlgefühl, ein Lustgewinn, das ist was ganz Tolles.
Das ist
so eine
Mischung aus, Entspannung, aber auch Anspannung, weil man muss das ja natürlich
zu entspannt
bewusst machen, damit man nicht vom Himmel fällt. Das wäre dann der letzte Flug. Nein, aber das ist eine schöne Form von Abschalten, weil man sich dann auf diese Arbeit konzentrieren muss und man nicht an alle anderen Dinge denkt.
Dein neues Album Perspektiven erscheint in diesen Tagen. Es ist dein inzwischen 30. Studioalbum. Wie hat sich deine Perspektive auf die eigene Karriere, aber auch auf dein Privatleben in den vergangenen Jahren, ja, vielleicht auch sogar Jahrzehnten verändert? Waren da große Veränderungen? Würdest du sagen, das ist ein Fluss im Leben, das sind immer so Rädchen, die ineinander greifen, aber wie hat sich so deine Perspektive verändert?
Also wenn ich heute noch dieselbe Sicht hätte wie die eines 24-Jährigen, dann würde mit mir irgendwas nicht stimmen.
Es soll Leute geben.
Verändert man seine Sichtweisen, natürlich. Nehmen wir mal Folgendes an. Erstmal, wenn man an Beginn der Karriere. Bei mir war es dann in den 80er Jahren so, dass mir hintereinander Top Ten Hits gelungen sind. Und fängt man an zu glauben, das geht jetzt immer so weiter. Man hat entsprechende Menschen um sich herum, die einem das glauben lassen. Bis man irgendwann wach wird und sagt, das kann nicht das wirkliche Leben sein. Und dann stellt man sich davon ein, dass man irgendwann nicht mehr da oben landet in den Charts, was ja nicht tragisch ist. Das ist halt ein Prozess, der in jeden trifft. Und irgendwann, wenn man mal Eltern wird, stellt man fest, jeder Mensch von uns sieht ja das Leben aus seiner Sicht und sie selber ist an dem Mittelpunkt der Welt und sagt, was ist für mich gut, was tut mir gut, was für mich von Vorteil. Und wenn man Eltern wird, rückt das Kind in die Mitte des Kreises, man selber ist außen und sagt, was ist für das Kind gut. Und man reduziert sich auf die normale Größe zurück, die man hat, nämlich man ist ein Menschlein, wie jeder andere auch. Das tut gut in diesem Beruf, weil man hier schnell verführt ist zu glauben, man sei wirklich so groß, wie der letzte Applaus war. Aber wir sind so groß nicht, sondern alles kleine Menschlein und ja. So Situationen, dass man eben das große Glück hat, große Bühnen zu bespielen, von Tausenden von Menschen zu spielen, sollte einen eher demütig als überheblich machen.
Aber du würdest schon sagen, das ist einfach eine Reise, das ist eine Entwicklung. Ja. Du hattest eine Phase, wo du natürlich auch dann auch diesen Rausch zu Recht ja auch genossen hast. Also ich meine, ich glaube, dass es sogar heute ja immer noch ein positiver Rausch sein kann, wenn du vor 20.000, 30.000 Jahren spielst.
Aber glaub mir eins, ich werde oft gefragt, wie mir das dann unmittelbar danach geht. Dann verblüffe ich die Menschen meistens, sage ich, komme runter von der Bühne und bin sofort einer von vielen wieder. Ich nehme also den letzten Applaus in meinem Herzen mit, aber nicht in meinem Selbstbewusstsein. Also ich glaube nicht, größer als andere zu sein, aber der Widerhall des Applauses tut mir gut, aber er macht mich nicht überheblich.
Das ist doch eine schöne Reise, glaube ich, dass man dann das so auch ein bisschen mit Selbstdistanz sehen kann, ne? Dass man das genießt, aber trotzdem nicht abhebt, was ja, glaube ich, in jungen Jahren aber auch nichts Schlimmes ist, oder? Ich
meine, das ist, ob du jetzt erfolgreicher Sportler bist, ob du Künstler bist, egal was, wenn man so viel Liebe entgegengebracht bekommt, kann es dazu verführen, sich wichtiger zu nehmen, als man ist. Das ist halt so.
Ein Song hat mir ganz besonders gut gefallen, und zwar der Song Zuversicht. Der ist nämlich für mich ein sehr schöner Appell an die Versöhnung, an das Aufeinanderzugehen, an Aussprache. Also das ist eine Sache, die man natürlich universell sehen kann. Es gibt ja immer wieder Anlässe, wo man sich versöhnen sollte, in Familien, Freundeskreisen, wo es Streitereien gibt. Aber nun wissen wir ja, nach 2,5 Jahren Corona-Krise ist leider ein Spalt in der Gesellschaft, nicht unbedingt in der Mitte, aber es ist ein Spalt. Und ich fände es ganz wichtig und schön, wenn diese beiden Parteien jetzt langsam lernen würden, auch ihre Befindlichkeiten etwas runterzuschlucken und aufeinander zuzugehen. Ist das eine deiner Motivationen oder interpretiere ich da jetzt ein bisschen zu viel rein?
Du bist auf dem richtigen Weg, keine Frage. Natürlich ist es so, dass wir das Reflektieren gemacht haben mit Sicht auf die letzten 2,5 Jahre, die uns alle vor große Herausforderungen gestellt
sehr,
haben.
Sehr belastend für uns alle waren.
Die nächsten Herausforderungen kommen. Ja. Wirtschaftlich wie politisch, keine Frage. Aber dieses Lied appelliert auch an die zwischenmenschlichen Stresssituationen. Also klar. Was uns immer hilft, ist natürlich Zuversicht. Das ist ja eine der wichtigsten Motivationspunkte, die wir haben, den Glauben daran, es könne gut werden. Und dass, wenn wir den verlieren, verlieren wir eine ganze Menge von Lebensmut, was völlig. Deswegen ist dieses Lied, glaube ich, persönlich so klein und so groß, wie es halt ist. Und das ist auch so wichtig, meine ich.
Aber was gibt dir denn persönlich Zuversicht jeden Tag aufs Neue, gerade in diesen doch unruhigen Zeiten? Da muss man immer vorher einsortieren, dass es uns ja im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr, sehr gut geht. Weiterhin, auch wenn wir Krisen ins Gesicht blicken und dass es jetzt eine Energiekrise geben kann, dass alles teurer wird. Aber uns geht es ja immer noch sehr gut. Aber was lässt dich zuversichtlich bleiben? Abgesehen davon, dass du ja ein sehr gesegnetes Leben hast. Du hast tolle Kinder, Enkelkinder. Aber gibt es da so Dinge, die dich immer wieder auch ans gute Menschen glauben lassen?
Ich bin geboren worden mit einem Glas, das immer halb voll ist. Das war in meinen schwersten Krisenzeiten so. Ich habe immer geglaubt, dass es gut gehen würde. Meine Frau ist eher etwas skeptischer und diese Mischung macht es wahrscheinlich. Da, wo ich in ihren Augen einen überbordenden Optimismus habe, hat sie einen oft zu großen Skepsis.
Da ergänzt ihr euch dann
perfekt. Das ist wunderbar, ja klar. Aber nein, ich glaube wirklich, mein Glas ist immer halb voll, maximal sogar noch voller.
Aber ich möchte gerne nochmal zu dem Song Zuversicht zurückkommen, weil es gehört ja auch Stärke dazu, wenn jede Seite dann auch mal sagt, ja, wir haben vielleicht wirklich ein bisschen, auch wir haben, beide Seiten haben Fehler gemacht und wir haben vielleicht überreagiert und jetzt sind ja die Karten auch neu gemischt, wir haben jetzt gelernt, wir haben neue Erkenntnisse. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben, weil viele Menschen wollen ja nicht so gerne zugeben, dass sie auch vielleicht übertrieben haben. Und wie gesagt, ich rede von beiden Seiten. Ja, siehst du das ähnlich oder was meinst du, muss da passieren?
Ich bin der Spezies Mensch, der Fehler gerne zugibt.
Das
heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sage ich das ganz offen. Das ist meistens so entwaffnet, dass der andere keine Chance hat, mehr nachzukarten. Es wäre gut, wenn man, also wie gesagt, wichtig, was durch ist der Dialog. Ja, der Mensch darf den Dialog
nicht. Der muss eben wirklich wieder angefangen werden.
Den nicht wiederfinden in den sogenannten auseinandergedrifteten Teilen der Gesellschaft. Dann machen wir einen Fehler. Aber ich stelle fest, dass in allen Bereichen wir aufeinander zugehen müssen, miteinander reden müssen. Und wenn Fronten sich verhärten, in der internationalen Politik, nachher schießen die Menschen aufeinander, statt miteinander zu reden.
Ja.
Das gilt auch für die Ukraine-Krise. Auch hier müssen die Gespräche vorangehen. Hier muss man
unbedingt
auf diplomatischen Weg versuchen, das zu lösen. Nur Säbelrasseln allein wird das nicht bewegen und nicht bewältigen können.
Wir können wirklich nur optimistisch bleiben. Es sind hart herausfordernde Zeiten, aber ich glaube auch immer ans Gute im Menschen. Und das wäre ja auch fatal, wenn wir das nicht mehr tun würden, dann könnten wir uns ja alle...
Du hast recht. Ja, natürlich, ist klar. Ich meine, natürlich, hier wird sehr, sehr oft auch unser Kanzler kritisiert, wie dieses Thema hier mit dem Ukraine-Krieg. Ich finde, dass er das mit sehr viel Bedacht tut. Eben nicht zu stark
martialisch auftritt,
sondern eher etwas besonnener ist, was ich gerade in solchen Zeiten für extrem wichtig halte. Und deswegen glaube ich, dass der Weg geht über die Verhandlungen, über die Diplomatie, wird sich eine Lösung finden lassen müssen.
Ist jetzt ein harter Cut, aber ich habe einen anderen Song.
Ja, ich höre das einfach zu.
In deinen Songtexten geht es nämlich auch immer wieder mal eindeutig, zweideutig zu. Und das ist ja auch so ein Signature von dir. Da hast du ja einige deiner größten Hits haben ja dieses Augenzwinkernde und doch, wo es dann eindeutig rauszuhören ist, dass es eben um Sex geht. So auch auf deinem neuen Song, Du, deine Freundin und ich.
Ja.
Und der ist im Grunde um einen flotten Dreier. Geht nicht nur im Grunde, es geht um einen flotten. Man kann natürlich das auch anders interpretieren, oder?
Auf den Punkt, jetzt könnte ich anfangen zu schwafeln, aber das wäre quadrollierend dumm.
Es ist Quatsch, es ist so
geht darum, dass ein Mann versucht, zwei Damen zu hören, in Dreier zu machen.
So, richtig. Herrlich. Was ja von vielen Männern ein Traum ist oder vielleicht auch von einigen Frauen mal mit
und
zwei
jetzt,
Männern.
Aber kommt, weil das Lied ist wichtig, es kommt zu keinem Ergebnis. Das Lied liefert uns keine finale Erkenntnis, ob es funktioniert oder nicht.
Das liegt dann immer in der Fantasie des
das
der Hörerin.
Ja der, das ist ja der, ich kann mich erinnern, als der Friedel Schmidt, damals Chef der Ariola, als wir zusammen saßen, sagte er zu mir, sag mal, ist das dein Ernst, dieses Lied? Manchmal möchte ich schon mit dir sagen, Friedel, was ist denn mit dir jetzt? Ja, das kann man doch nicht machen. Ich sage, Friedel, hör doch mal das Lied zu Ende an. Das kommt ja zu nichts. Passiert ja nichts.
Er würde gerne.
Aber ich tue es ja nicht. Wie oft hast du schon mal gerne gewollt in deinem Leben? Hast es nicht gemacht. Ja, hast du recht, sagt er. Ich sage,
Aber ist das so auch eine Art Vergnügen von dir, dass du sagst, das ist schon eine Sache, die auch meine Fans von mir so ein bisschen erwarten, dass es auf einem Song so ein bisschen
schon Autorenpass, das ist Christina Schmass und Matthias Haas. Ihn kennt man, weil er die Karriere von der Annette Louisanne als Produzent.
Durfte ich auch mal treffen, eine tolle Frau, ja.
Und er und seine Partnerin, die Christina Schwarz, die haben mir das Lied in der Benz Arena vorgespielt nach dem Konzert und sagen, wie findest du denn das Lied? Ich sage, frech und einfach überzeugend, weil dann provoziere ich ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, als ich damals das erste Mal hörte von Tom Jones, Sexbomb. Also mit einem Lied, das Wort Sexbombe war damals völlig out. Auch hier ist diese Musik ein bisschen 80. Aber sie haben Hans mit dem, glaube gut in die heutige Zeit geholt. Das ist sehr frech. Es wird polarisieren und manche werden das furchtbar finden.
Ich glaube, dass die meisten das toll finden.
Manche werden das gut finden. Also ich werde das sicherlich im nächsten Jahr als Single probieren.
Aber es ist schon so, dass du hast auch Lust darauf. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alle deine 30 Studioalben im Kopf, ob das jetzt wirklich in jedem Album auch mal so einen Song gab. Das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Ne?
Viele Songs, die so Ausreißer waren. Ja. Wir haben noch einen zweiten Song drauf, der auch über eine Dreiecksbeziehung ist. Also den ich also ausgesprochen gelungen finde. Du weißt nicht mehr, eher sie
ja,
und er.
Genau, ja.
Ich habe irgendwann nachts mal einen französischen Film gesehen, da ging es genau um dieses Thema, dass ein älterer Ehemann seiner jüngeren Frau gesagt hat, du, wenn ich dir nicht mehr genüge, dann ist die Chance, dir einen jungen Freund zu suchen, der dir dann mehr als genügt. Aber wir müssen ja nicht scheiden lassen, wir können ja versuchen, das zu dritt hinzukriegen. Und das habe ich dem Peter Plater erzählt, diese Geschichte, sagt, das ist ja genial, die Zeile. Wie soll die heißen? Ich sage, er, sie und er. Und das ist natürlich, da hat ihn sofort inspiriert, das auch französisch so anzuhauchen. Herrlich. Das ist ein tolles Lied, wie ich finde.
Ja, ja.
Auch das wird wieder zu Diskussionen führen. Aber ich finde, es steht hier, da steht ja nirgendwo geschrieben, wie Liebe funktioniert.
Ja, eben. Und das ist bei jedem anders. Und ich finde auch, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, Sexualität ist was unglaublich Wichtiges. Und das sollte ja auch, also Tabu ist es ja schon lange nicht mehr. Und warum soll man da nicht auch in Songs dann sich da...
Ich finde auch, und deswegen finde ich es so ganz wichtig, dass man so eine Songs auch macht. Ja. Um einfach die Türen aufzumachen und sagen, hier, guck mal hin, die drei sind glücklich und hört auf, das Maul zu zerreißen.
Viele Künstler und Künstlerinnen aus der Entertainment-Branche, egal ob nun aus der Musik-, Kino- oder TV-Branche, die scheuen sich, klar Position zu beziehen. Mhm. Da bist du ja ganz anders. Also du sagst mal an, was Sache ist, wenn dich wirklich Dinge bewegen. Gab es viele Statements. Aber wie erklärst du dir das? Hast du nicht die Angst, dass du dir das mit Fans verscherzt? Weil das ist, glaube ich, immer so dieser Hintergedanke. Man möchte halt massenkompatibel bleiben. Man möchte sich's mit keiner Gruppe verscherzen. Da sagst du aber seit vielen Jahren, nö. Da stehe ich einfach zu und ich möchte meine Meinung äußern. Und du bist einer der wenigen, die auch offen sagen, dass sie in der SPD sind, dass sie sich da engagieren. Ist das für dich so eine Herzensangelegenheit oder ist das eine Sache, in die du reingewachsen bist? Wie ist das? Weil das ist ja auch eine Sache über Jahrzehnte wahrscheinlich, wo man sich Gedanken macht.
Ich glaube persönlich, es ist jedermanns Privatsache, ob er das macht oder nicht macht.
Definitiv.
Ich werfe das auch einem Künstler nicht vor, wenn er es nicht macht. Es ist seine Privatangelegenheit. Ich halte es für wichtig, für mich persönlich, meine Stimme, die ich habe, hörbar zu machen, auch wenn es um politische Fragen geht, gesellschaftliche Themen geht. Und scheue mich auch nicht davor, auf Menschen zu treffen, die anderer Meinung sind. Und wenn sie zufälligerweise meine Konzertkunden sind und sich dann genötigt fühlen, nicht mehr meine Karten zu kaufen, dann tun sie es eben so.
Scheinen ja nicht viele zu sein, wenn ich das mal frech einschieben darf.
Ich darf einfach nicht meine persönliche Meinung abhängig machen von merkantilen Interessen. Das wäre falsch. Ich muss gucken, dass ich den Mann, den ich morgens im Spiegel rasiere, noch mag. Und der muss eine Meinung haben und die auch sagen können. Und es geht ja auch. Es geht, wenn man klare Positionen bezieht, glaube ich, wird man akzeptiert. Das akzeptieren die Menschen auch. Ich glaube, dass man da viel zu viel Bedenken hat.
Ich glaube auch, die das auch auseinanderhalten können. Aber die sagen, sie lieben den Roland Kaiser als Künstler und sind nicht immer konform mit dem, was er dann
das
politisch
muss auch
sagt.
Muss ja auch nicht sein. Aber was sie auf jeden Fall wissen, dass ich ein lupenreiner Demokrat bin und insofern, ob ich nun christdemokratisch wähle oder sozialdemokratisch wähle oder freidemokratisch wähle oder grün wähle, ist in dem Fall alles in Ordnung, solange ich bestimmten Parteien nicht zugehöre, die sagen wir mal, sich außerhalb der demokratischen Plattform bewegen. Insofern habe ich da keine Probleme.
Nun hast du ja gesagt, dass du eigentlich schon immer Sympathie für die SPD hattest. Warum hast du dann dich in Anführungsstrichen erst vor 20 Jahren, also 2002, wenn es richtig ist, dazu entschieden, in die SPD einzutreten? Was war damals deine Motivation und warum hat es dann doch relativ lang gedauert?
Ich habe als junger Mensch, ich bin groß geworden, bei meiner Pflegemutter gelebt, 30 Meter, 40 Meter neben dem Hollenauer Haus in Berlin, in Burgstorffstraße, Ecke, der Müllerstraße in Wedding. Meine Mutter hat damals das Büro von Willy Brandt geputzt. Ja. Das hat immer ganz frech behauptet, ich hätte auf seinem Schoß gesessen, was ich nie beweisbar ist, aber sie hat es einfach gesagt. Klingt ja auch ganz schön.
Man kann ja auch nicht für das Gegenteil
belegen. Ja, das klingt doch ganz schön so. Jedenfalls, ich war von Kindesbeinen an natürlich gelernter Sozialdemokrat durch die Gegend in Berlin. Wedding, groß werden heißt, das war der rote Wedding. Da hat man, das kriegt man mit in die Wiege gelegt, sozusagen.
Sozusagen mit der DNA
aufgesucht. Sozusagen. Und habe dann 2002, waren die Umfragewerte der SPD wirklich so im Keller.
Wahrscheinlich wegen Agenda.
Ich dachte,
und Hartz IV.
Du kannst jetzt mal aus deiner stillen oder stilllauten Sympathie noch eine noch lautere machen und einfach sagen, trittst da jetzt ein. Damals kam dann der Generalsekretär Olaf Scholz nach Münster und hat dann diesen Eintritt vollzogen mit mir und seitdem kennen wir uns dann offensichtlich sehr gut und ich habe mir auch weiterhin dann später alle Kanzlerkandidaten unterstützt, auch den Frank-Peter Steinmeier.
Mit dem du ja bis heute sehr eng befreundet bist. Ne? Also eine sehr, finde ich ganz faszinierend, dass du da sehr tiefe Gespräche hast, dass ihr euch gegenseitig unglaublich befruchtet, auch in Gedanken.
Auch die Familie mittlerweile. Wir sind oftmals zusammen mit seinen Frauen und sitzen abends zusammen und reden über Gott und die Welt, also auch über Politik, aber auch über andere Dinge eben. Und das ist eine ganz tiefe Freundschaft geworden, die über die Zeit hinausgeht, wenn er nicht mehr Bundespräsident, haben wir ein bisschen mehr Zeit für ihn, also gar noch.
Herrlich. Ne? War der ganz junge Roland, oder man kann ja auch sagen, damals warst du ja auch noch der Ronald, das wissen ja deine Fans, dass du den Namen dann aufgrund vom Management irgendwie so hinweisend dann geändert hast in Roland. Aber
nett, weil das war ja, Der Nachname Keiler ist ja ein männliches Wildschwein und das war so nicht ganz im Sinne der Firma. Da meinte damals mein Produzent Thomas, vielleicht können wir hier was machen.
Also aus Ronald Keiler wurde Roland Kaiser. Aber ja, weil die meisten wissen das ja eh. Aber
der Tommy meinte mal zu mir, das ist so offensichtlich deine Mutter, muss man früher viel Kontakt gehabt haben mit Soldaten aus England oder Amerika, weil Ronald ist ein amerikanischer oder ein englischer, ist ein deutscher Name.
Ja.
Das ist so ein Bruch drin, wenn man so spricht, Roland, wir machen drauf Roland und dann nehmen wir den Deutschen, nahe Deutschen, machen Kaiser dazu und dann ist das Ding. Das haben wir jetzt so lange.
Aber was ich wissen wollte, warst du als Kind, als Teenager auch schon selbstbewusst, warst du eine Rampensau, hast du schon das gespürt, weil du bist ja relativ spät erst in das Business reingewachsen. Das ist ja nicht, dass du jetzt schon mit 16 getrellert hast, du hast ja eine ganz andere Wege erstmal eingeschlagen, aber hast du dieses Fable für Entertainment schon gespürt früher oder ist das viel später
gekommen? Ich war zwar ein Klassenclown, aber... Okay. Aber sagen wir mal so, die 48 Jahre, die ich jetzt in diesem Beruf bin, davon habe ich auch 35 Jahre oder 36, 37 Jahre sind vergangen und ich war auf den Bühnen nicht zu Hause. Ich habe zwar da gesungen und gespielt, aber ich war nicht, es war nicht mein Zuhause. Ich war nicht der Hausherr. Nach meiner Operation und der Genesung dann, seit 2011, also seit 11 Jahren eigentlich, ist das mein Zuhause. Da ist diese vorher herrschende Aufregung, Nervosität, ob alles gut geht, ist gewichen einer unendlichen Ruhe, Vorfreude und einer, wie manche mir sagen, einer unglaublichen Ruhe und Ausstrahlung auf der Bühne. Und deswegen ist es mein Zuhause, dieses.
Ja, aber ist das nicht was ganz Tolles, wenn man das sagen kann?
Das ist ein großes Glück, ja. Mhm. Weil dann ist das Ganze keine Belastung für dich, weil du denkst, da kannst du jetzt so viele Fehler machen, die Band kann Fehler machen, das Licht dann aus, wenn alles möglich. Das interessiert mich heute nicht wirklich. Also, wenn ich auf eine Bühne gehe, weiß ich in mir, es wird ein schöner Abend werden. Und wenn was passiert, kann ich das immer irgendwie hinkriegen noch. Aber diese Nervosität, die ich früher hatte, immer mit der Suche nach der Perfektion, die ist gewichen einer unglaublichen Vorfreude auf das Tun.
Also kann man sagen, dass deine Lungentransplantation, das war ein sehr, sehr wichtiger Einschnitt in deinem Leben und der hat dich auch neu konditioniert. Also
der hat
ein neues Leben angefangen, was ja sich sogar als noch tolleres Leben entpuppt hat, weil du noch mehr genießen
kannst. Die Relation verschämt sich wieder. Du fängst wieder an zu relativieren und sagst, was soll jetzt passieren? Ja, also weißt du, kann mich da erinnern, dass damals der MDR zu mir kam und sagte, wir würden das gerne im Fernsehen übertragen, live. Ich sage, Proben haben wir nicht. Wir kommen am Samstagabend. Okay, so komm, dann ja, zum Soundcheck kommen wir, machen die Kamera und dann ist gut. Ich sage, okay, alles klar. Das Gleiche, die vor 20 Jahren gesagt, seid ihr verrückt? Im Leben nicht. Heute sage ich mir, was soll passieren? Fußballspiele kann man auch nicht proben im Fernsehen. Also wir singen, wir spielen, wir können das alles. Und diese Gelassenheit kommt auch daher, dass man sagt, was soll mir passieren? Ich habe ja schon das geschafft und das ist ja lebensbedrohend gewesen. Das ist ja hier nicht, wenn jetzt mein Mikrofon runterfällt, vergesse einen Text, vergesse ich ihn halt. Es gibt Schlimmeres und das zu relativieren, das hat sicher mit meiner Historie was zu tun. Das ist natürlich in dem Fall ein großes Glück, ja.
Weißt du noch, was du als kleiner Bub werden wolltest, so mit dem Alter von 7, 8 Jahren? Wir alle haben ja immer so erste Impulse, was wir gerne werden wollen. Ich wollte gerne früher Schaustellergehilfe werden mit den Schaustellern und die Welt reisen. Ja, weil ich mich immer für diese Stimmung fasziniert habe, wobei ich jetzt dann gelernt habe, es ist ja ein verdammt hartes Business.
Unsere Träume, die wir haben, sind alles harte Jobs. Ja. Ich habe mir eine Zeit lang gedacht, wenn man so die Lastkähne gesehen hat, wie schön die auf diesen Lastkähnen haben. Das ist keine schöne Zeit. Die haben schwere Arbeit. Pilot wollte ich werden.
Ja. Also schon, Pilot, ja. Dann hast du ja sozusagen diesen frühen Traum dann doch noch.
Eben
irgendwie.
Nicht, ich bin Hobby.
Ja
Hobby
gut, Flieger. Aber der Pilot stimmt, da hast du Passagiere, da hast du recht.
Ich
aber immerhin
bin
fliegst
jemand,
du.
Der das wollte und habe als Kind dann immer so ein wenig zum Flughafen Tempelhof gefahren, habe mit Kurve die Maschinen gestartet und gelandet sind. Und dass ich dann meinen Flugschein gemacht habe, bin ich zuerst nach Tempelhof geflogen, um zu gucken. Siehst du mal, die können sehen, ob die Leute in Neukölln Kaffee oder nicht Kaffee im Tee haben oder am Kaffee haben. Das konnte man natürlich nicht sehen, aber man war ziemlich nah drüber. Das war so ein spannendes.
Herrlich.
Also insofern habe ich meinen Traum teilweise verwirklicht.
Teilweise verwirklicht, ja. Ich bleibe noch ein bisschen in deiner Kindheit und Jugend. Wie würdest du im Rückblick sehen, wie dich deine Pflegemama geprägt hat? Also das war ja eine der wichtigsten Frauen in deinem Leben, neben deiner jetzigen Ehefrau. Deine leibliche Mutter hat dich zur Adoption freigegeben. Wie würdest du die Beziehung zu deiner Pflegemutter heute im Rückblick beschreiben? Was war das ganz Besondere und Kostbare
ganz,
für dich?
Ganz enge Bindung. Die Frau war für mich extrem wichtig. Ich säße heute nicht mit dir hier, weil meine leibliche Mutter die Klugheit besessen hat, mich nicht aufziehen zu wollen, weil sie einfach zu jung war und ein Leben gelebt hat, das für mich nicht gut gewesen wäre. Also sie hat dann, ich glaube, noch weitere 5 Kinder bekommen, sechs Kinder mit 5 Männern. Also die war sehr, sehr fleißig, die Frau.
Sehr und, schön beschrieben.
Naja, meine Pflegemutter gab mir halt die wichtigsten Grundlagen des Lebens mit. Also unterscheiden zu können zwischen Recht und Unrecht, zwischen das zu wissen, was, also nicht nach unten zu treten, nicht nach oben zu buckeln.
Also eben auch die Werte, die wir uns eigentlich alle auf die Fahne
die
schreiben sollen.
Bis heute bei mir stark vorhanden. Ich habe auch versucht, diese Werte an meine Kinder weiterzugeben. Ist mir gelungen und das war eine ganz wichtige, kluge Frau, herzenskluge Frau in meinem Leben und das war für mich ein schwerer Einschnitt, als sie damals relativ früh gestorben ist.
Ja, das ist wirklich eine Geschichte auch, wo ich sage, wie echt damit umgegangen. Deine Pflegemutter Ella Oertel war ihr Name, die ist beim Gardinenaufhängen zusammengebrochen, hatte einen Schlaganfall und du musstest das auch noch mit ansehen.
Ja, ja.
Ist das eine Sache, die einen in dem Moment dann auch für eine Zeit aus der Bahn wirft oder hattest du schon so eine Stärke, dass
Das wirft einen schon um. Insgesamt hat sie noch 3 Wochen gelegen und ist dann gestorben. Die haben ja damals nicht wie heute solche medizinischen Einrichtungen gehabt, wie bei Schlaganfällen, die dann heute kommen, eine Stroke Unit kommen und dann eben, das kann man heute regulieren, nicht so Dinge. Aber die waren damals noch nicht so, aber die haben dann einfach die Schmerzen reduziert und meine Mutter war, glaube ich, halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen und
also sehr traurig
hat dann zusehen müssen als junger Mensch, bis sie dann irgendwann ging. Und verbunden immer mit der Angst, wo kommst du dann hin? Weil das würde bedeuten, ich hätte ins Heim gemusst. Das wäre auch alles andere als schön gewesen. Das hat darin gegipfelt, dass ich zum Beispiel so völlig irrationale Sachen gemacht habe, um den Schmerz und die Trauer zu überwinden. Auf ihrer Beerdigung dann, auf der Trauerfeier hinterher diesen Leichenschmaus, diesen berühmten Kaffee und Kuchen. Und ich habe dann so viel Kuchen gegessen wie nie in meinem Leben, um mehr als alle anderen zu, wahrscheinlich um den Schmerz zu kompensieren, um die Tränen nicht rauszulassen. Das war eine schwere Zeit und ihre Tante und ihre Schwester hat mich dann übernommen, hat das also in ihrem Sinne wirklich fantastisch weitergeführt. Ich kam dann in eine völlig, für mich damals, Luxuswelt mit eigener Badewanne, Telefon, Balkon, also alles, eigenes Zimmer. Das war für mich ein Luxustraum plötzlich.
Ja. Was ich sehr interessant finde, viele Adoptivkinder haben ja doch irgendwann in ihrem Leben den Impuls, dass sie ihre
Leid. Kurz korrigieren, sie waren nur Pflegekind, kein Adoptivkind.
Viele Pflege- oder eben auch Adoptivkinder haben irgendwann in ihrem Leben, manchmal früher, manchmal später, den Impuls, dass sie gerne die leibliche Mutter, leiblichen Vater kennenlernen möchten. Das war bei dir, glaube ich, nie der Fall. Kannst du das im Rückblick erklären? Warum? Weil die Ella so eine tolle Frau war.
Ich glaube, weil ich mit der Situation zufrieden war. Ich hätte damit ja nicht viel bewegen können. Als ich dann 18 wurde, wollte ich meinen Führerschein machen. Den konnte dann meine Tante nicht unterschreiben. Den musste dann mein Freund unterschreiben. Als ich da hinkam, sagte er, da hast du mal Glück gehabt. Meine Mutter ist vor 2 Wochen gestorben. Sie hätte bis heute noch sie unterschreiben müssen, weil sie nicht adoptiert wurde, weil sie immer noch die Unterschriftsvollmacht gehabt hätte. Aber jetzt kann ich das machen. Und er mir erzählt, dass mein Vater tot ist und meine Mutter auch seit 2 oder 3 Wochen tot
war. Und dann war das aber irgendwie... Dann
das war, wenn man, ich war 18, habe die ja nie kennengelernt, die Menschen. Das war wie eine Nachricht, sagt, okay, schade eigentlich, und dann ist man weitergegangen. Das ist also da, aber ich, wenn ich ihr begegne, mal später, wenn ich ihr noch sagen, Dankeschön, dass du die Klugheit besessen hast, mich dahin zu gehen, wo ich hingekommen bin.
Was ich immer wieder feststelle, dass viele Menschen Angst vor Veränderung haben, vom Wandel, der ja eigentlich zum Leben dazugehört. Ja. War das bei dir auch mal eine Phase, dass du eigentlich am liebsten alles, den Ist-Zustand festhalten möchtest, obwohl wir alle wissen, es geht nicht. Das Leben ist ein Fluss und es sind immer Veränderungen. Es gibt immer Verschiebungen in unseren auch Wahrnehmungen. Aber hat sich das verändert? Warst du früher ein Bewahrer, bist jetzt offener für Veränderungen oder warst du immer schon offen für Veränderungen im Leben?
Was Konkretes?
Ja, so dass man sagt, dass man auch vielleicht mal ganz neu anfängt. Nun hast du ja das, was du machst, schon seit vielen Jahrzehnten.
Aber ich meine mit
Veränderung, so dass man auch mal den Mut hat, auch seinen Lebensmittelpunkt zu verlegen oder irgendwie aus seiner, der Spruch mit der Komfortzone, weißt du, Komfortzone, man einfach sagt, man traut sich auch mal einen Schritt zu machen, der vielleicht erst nicht so leicht ist und der einem auch Überwindung kostet.
Also ich habe mal in den 90er Jahren mit einem Partner zusammen eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, weil mich interessiert dann, wie es auf der anderen Seite des Tresens aussieht.
So was meine ich, also ganz spannend.
Ich habe das gemacht mit meinem Partner, mit Jackie Drexler zusammen. Wir haben angefangen, für den NDR zu produzieren. Dann haben wir für Sat 1 produziert, Schreinemakers Live.
Und auch RTL,
und RTL Samstagnacht. Ne? Und Schreinemakers Live war natürlich für Sat 1 eine Quoten, die sie nie wieder hatten.
War der Knaller. Ne?
Wir hatten irgendwann am Donnerstagabend 23 Uhr 8,7 Millionen Zuschauer. Das haben sie nie wieder erreicht.
Das gibt es gar nicht mehr heute.
Und das war einfach ein Glücksgriff, weil wir einfach da anders rangegangen sind an die ganze Sache. Ich habe vor allen Dingen mit Jackie auch damals gesagt, wir müssen versuchen, auch Fehler zu vermeiden. Wir haben uns immer geärgert, wenn wir unterwegs waren, dass wir irgendwo, es wurde wenig an die Künstler gedacht bei den Sendungen. Wir waren immer diejenigen, die irgendwie untergebracht wurden, aber in den Garderoben waren kein Willkommensgruß, kein Wasser oder mal ein bisschen eine kleine Aufmerksamkeit, ein paar Kekse oder so. Ich möchte gerne, dass meine Künstlerinnen und Künstler, die zu uns kommen, die müssen bedient werden, wie man Künstler bedient, dass die sich willkommen fühlen. Das haben wir also prima hingekriegt und hatten dann bei RTL Samstagnacht, da war bei uns Tina Turner live gesungen,
ja,
bei uns war
Joe Cocker. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das haben die gerne gekommen, weil wir auch Live-Musik gemacht haben. Das war eine coole Sendung, wie die heute sagen würde. Die Jungs, Menschen zu Hause geblieben, um erst das, und dann sind sie losgezogen Samstagabend. Das haben wir gemeinsam mit Hugo Ego und Balder und dem Sender geschafft. Das war eine schöne Sache. Und mit der Margarete eben diese Sendung, die auch ungewöhnlich war, weil sie war ungewöhnlich. Was mir an ihr gefallen hat, war eben, sie hatte zwar ihre Karten von uns bekommen, ihre, die sie mit den Gästen abzufragen hat, aber wenn ein Gast irgendwas gesagt hat, was den Rahmen gesprengt hat, dann hat sie im Prinzip die Rolle des Zuschauers übernommen und hat dann gesagt, wenn der sagt, ja, zum Beispiel, meine Frau ist vor 3 Tagen gestorben, dann hat die den gefragt, was machen Sie denn hier? Brauchen Sie das Geld oder warum machen Sie das jetzt hier? Ich wäre jetzt heute würden heulen. Warum machen Sie das nicht? Die Karten weggeschmissen nach dem Motto und ist rausgegangen aus dem Sendeschema. Und das hat das so unberechenbar gemacht.
Auch aber authentisch, auch so menschlich. Gut gemacht, ne?
Weil das sagen die so, ich hätte ja, warum fragt die jetzt nicht, warum macht der das eigentlich jetzt? Und der hat genau diese Frage gestellt.
Aber wie erklärst du dir, das war dann ja wirklich auch ein Erfolg. Du hast es gewagt, du bist hast mal andere Horizonte erobert. Hast es dann ja aber auch nicht so weit durchgezogen, dass du meinst, sagtest, ja, dann kann ich das ja jetzt hauptberuflich machen, noch ein bisschen.
Ich habe Punkte erlebt, habe ich dann gesessen in meinem Büro und habe während der Diskussion über irgendwelche Einstellungsgespräche nachgedacht, ob ich jetzt das Programm hätte machen sollen, schon in für Hamburg oder so. Oder habe in Hamburg auf der Bühne nachgedacht, ob ich den lichtsetzenden Kameramann kalkuliert habe. Das kann nicht sein. Also ich habe dann gesagt, komm, du musst dich entscheiden. Was ist dir jetzt lieber? Ich habe mich entschieden, auf der Bühne zu bleiben. Und deswegen sitze ich heute mal hier.
Würdest du sagen, dass sich dein Ruf bei anderen Menschen verändert hat? Klar, ich habe natürlich auch viel über dich gelesen, viel recherchiert. Also du hattest, glaube ich, früher einen Ruf, der nicht immer, also einige hatten richtig eine Angst nicht, aber du warst schon ein sehr gestrenger, ein sehr dominanter Mensch. Oder bitte korrigiere mich. Und hat sich das auch vielleicht durch dein zweites neues Leben verändert? Bist du da auch weicher geworden,
also
persönlicher?
Ich bin heute mit mir lieber zusammen als damals. Wenn ich also jetzt jemand wäre, der mit mir arbeitet, bin heute etwas ruhiger, ausgeglichener, empathischer, einfach berechenbarer auch.
Also man merkt, also diese Entspannung hat sich in allen Bereichen des Lebens.
Kommt, ne? Irgendwann mal erreicht man, wenn man 70 ist, dann mal ein Punkt, wo man sagt, ja, jetzt wird er etwas weniger wirsch und unbar.
Was für Dinge haben für dich mit den Jahren immer mehr an Bedeutung verloren und was gewinnt an Bedeutung? Weil auch da gibt es ja immer eine Veränderung im Leben. Das merke ich an mir selber auch, dass Dinge, die ich noch vor 20 Jahren ganz, ganz wichtig und toll fand, die sind heute nicht mehr wichtig. Und genau das Gegenteil. Ja, hast du da ein Beispiel, was sich bei dir jetzt so verändert hat?
Ja, es ist Zweisamkeit. Das ist für mich heute wichtiger als vor 20, 30 Jahren. Gute Gespräche, gute Filme, Ruhe, all die Dinge waren für mich vor 20, 30 Jahren natürlich nicht diese Relevanz.
Da warst du noch mehr der Duracell-Hase, hast immer Action, immer Power.
Das ist doch klar, wenn man auch ein bisschen hat uns diese 2,5 Jahre der Corona-Pandemie-Zeiten auch geholfen, mal wieder ein Stück zu uns zu finden, zu entschleunigen, das Tempo mal rauszunehmen. Das kann man ganz gut mitnehmen aus der Zeit und sich selbst auferlegen, sich daran zu erinnern. Ich muss nicht immer der Erste sein, nicht immer der Schnellste sein. Es geht auch einen Schritt langsamer. Das ist aber nicht sehr seit heute der Fall. Das kann man wirklich sagen, das kann man lernen, weil man merkt, auch Nein sagen muss man lernen im Laufe seines Lebens. So, und zwar so Nein zu sagen, dass der andere nicht beleidigt ist, sondern dass man sagt, sei mir nicht böse, aber ich möchte das nicht. Nicht erfinden irgendeine Geschichte und Lügen, sondern einfach sagen, weißt du was, ich möchte das nicht. Bitte hab Verständnis dafür.
Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist deine aktuelle Sommertournee bereits durchgespielt. Wir kommen ja erst im September zum Veröffentlichen deines neuen Albums raus. Aber du hast auch dieses Jahr wieder vor Hunderttausenden von Fans gespielt. Ja, ich habe insgesamt 200.000. Also Wahnsinn, ein Riesenerfolg. Und was man immer wieder dabei betonen muss, du hast wahnsinnig viele erstaunlich junge Fans. Da sind auch viele 20-Jährige, 30-Jährige ganz vorne. Hast du dich jemals gefragt, woran das liegt, dass du auch bei der jungen Generation so unglaublich gut ankommst? Weil das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also ich war auch bei Udo Jürgens und Konzerten, da war natürlich auch ein großer Schnitt aus allen Bevölkerungsschichten und auch aus allen Altersklassen. Aber bei dir fällt das auf, dass es doch sehr viele junge Fans gibt. Wie erklärst du dir das? Oder ist dir das eigentlich egal? Hauptsache.
Egal, mir das nicht. Nein. Es ist ja, man darf nicht vergessen, das waren viele junge Menschen, das ist ein Vertrag mit der Zukunft. Meine Tochter hat mal sehr klug zu mir gesagt, so glaube ich, dass sie gesagt hat, Papa, du versuchst dich nicht uns anzubiedern.
Anzubiedern, ne? So was darzustellen, was du nicht bist.
Du
ne?
ziehst dich immer noch so mit einem Dreiteiler bei 35 Grad, ziehst das Ding durch, wie sie sich ausdrückte, und ziehst ja keine Jeans an mit einem T-Shirt, sondern du bleibst, wie du bist. Und das finden wir eigentlich cool, weil du dann nicht versuchst, uns zu kopieren, auch in deiner Sprache nicht. Also bei dir lollt es nicht und du bist auch nicht cool, sondern du drückst dich immer noch so aus wie immer. Wir finden das mal ein bisschen gestelzt, aber es ist besser so, als wenn du dich uns anpasst.
Als wenn du jetzt mit Yo Man, ne, und diesem ganzen Jugendslang da kommst.
Das,
ne,
ist das, in das Ordnung, ist, wenn man, ja, ich, kann man auch wir wollen machen. Ja ihnen nicht die Sprache wegnehmen.
Nein.
Das ist ja, ich habe das mitbekommen, als meine Kinder in der Pubertät waren, wenn dann andere Elternpaare eben versucht, die Sprache ihrer Kinder zu sprechen. Das ist so wie, stiehl mir nicht meine Sprache, ich will die für mich haben. Das war bei uns nicht anders. Ich möchte die Schlaghose tragen, nicht du, Onkel Heinz, nach dem Motto.
Genau.
Ja, man muss
doch normal
bei sich bleiben können. Veränderungen haben wir ja alle, wie du richtig fragst. Wir merken es ja in dem Beruf auch wie bei dir.
Weg vom Print, jetzt wird es immer digitaler, online.
Ich finde es ja schön übrigens, dass sich Gespräche wieder entwickeln für den Hörer, weil das ist ja auch eine Sitz. Ich nenne das mal das Versäumnis der öffentlich-rechtlichen Radioanstalten, dass sie eben vergessen haben. Sie haben aus ihrem Buch diese Gespräche rausgenommen, weil sie meinten, sie glaubten, sie wissen, was der Hörer will. Und sie haben sich gedacht, der Hörer wollte das haben. Sie wollten nur den Widerstand nicht brechen. Jetzt laufen diese Podcast-Sendungen
wie geschnitten. Immer mehr
ist an. Natürlich, ja, weil die Leute das brauchen, wenn Menschen sich unterhalten und ihnen mal zuhören. Das war auch früher so. Und man hat es versucht, man hat nicht den Mut gehabt, das weiterhin zu machen. Das ist der Fehler. Sei froh, dass du bist.
Ja.
Aber wie gesagt, wo haben wir stehen geblieben?
Wir waren bei der Frage, aber du hast es eigentlich gut erklärt, warum du auch bei den jungen Menschen gut ankommst.
Ja, aber ich kenne mich ja.
Sorry, das habe ich jetzt auch. Aber
das macht aber nichts. Wir finden es schon wieder.
Weil ich habe nämlich eine, glaube ich, auch eine Erklärung, dass das jetzt seit 8 Jahren auch ganz besonders wieder auch sich entwickelt hat mit den jungen Fans, weil dein Duett mit Maite Kelly, warum hast du nicht Nein gesagt? Das ist Wahnsinn. Also ich habe nochmal geguckt, du hast jetzt schon über 140 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das sind ja Aufrufe, die selbst Weltstars teilweise nicht
hinbekommen. Wir sind ja schon kurz vor Doppelplatin.
Es ist wirklich eine der erfolgreichsten Songs überhaupt.
Ja, es gibt in den letzten 20 Jahren 3 Songs, die so erfolgreich sind. Der Stern,
genau, von
Atemlos
DJ
und dann. Genau.
Also
dann
ihr seid noch das Dreigestirn.
Das ist irre und fantastisch und das ist auch ein genrefreier Titel, der also heute noch immer funktioniert, aber das allein ist es sicherlich nicht.
Nein, es ist ein Baustein, würde ich sagen.
Aber es ist ein wichtiger Baustein gewesen, mit der Liebe Maite.
Hast du denn, das ist auch natürlich eine schwere Frage, weil niemand kann vorher vorhersehen, ob es ein Hit wird oder nicht, aber habt ihr beide schon gedacht, das könnte schon rappeln im Karton, oder seid ihr da so ganz in Anführungsstrichen einfach mit viel Spaß reingegangen und dachtet, wir machen das jetzt einfach mal? Man hat ja schon ein Gefühl, ob ein Song Potenzial hat oder eher.
Wenn ich das wüsste, wäre ich wär eigentlich der erfolgreichste Mensch der Welt. Das
kann man nicht. Ne?
Man glaubt es jedes Mal übrigens. Dummerweise. Also es war so, die meinte mich wirklich morgens, erstmal hat sie mich besucht beim Konzert in Köln.
Ja.
Da haben wir uns dann getroffen. Darf ich dir mal was sagen? So, klar, sprich dich aus. Ja, fand ich toll, aber du singst die völlig falsche Musik. So, und was soll ich jetzt machen? Dann hat sie mich schreiben lassen. So, dann mach du mal. Hat sie mir Sachen geschrieben. Und dann morgens um 7:30 klingelt bei mir das Telefon sonntags morgens. Ich hab ein Riesennetz für dich. Ich sage, es ist 7:30, mir egal, hör jetzt zu. Und jetzt ist mir ins Telefon gesungen, ich sage, das klingt interessant, aber kannst du mal vernünftig aufnehmen, bitte? Ja, mache ich. Aufgelegt und nach 3 Tagen kam das an. Dann hat sie mit dem Götz von Südow hier im Partner zusammen gesungen. Da habe ich den Song erst alleine aufgenommen. Bin. Da dachte ich, nee, du musst dich jetzt überreden, das ist ein Duett. Von der Aussage her, sonst ist es ja zu
sonst Vorwurf macht das her. Absolut.
Und dann hat sie das gesungen und ich dachte, das hat was. Hm. Und durch die Sendung, wir haben jetzt nochmal noch einen Remix gemacht, einen etwas aufgepeppten. Und auf die Sendung, die wir 2-3 Mal gemacht haben, hat es irgendwann dann geknallt. Ne? Das ist also und das Video war auch so herrlich, wie sie mir sagte, ich soll mir ein Video machen, ich bin im 8. Monat schwanger und du bist ein alter Mann, wie soll das funktionieren? Dann haben wir uns vor so eine Wand gestellt und nur den Kopf rausgucken lassen. Und dann schrieb mir irgendwann, das haben wir viele Menschen geschrieben, ein Mensch aus, eine Frau war das, aus Dänemark schrieb dann ein wunderschönes Video, auch das ältere Ehepaar, sehr nett. Und da hat sie uns natürlich mit gemeint. Das ist, ich dachte, na also, das funktioniert doch. Auch wunderbar. Das ältere Ehepaar, ganz nett.
Aber es ist wirklich natürlich auch nur ein Baustein. Du hast ja auch also eine unglaubliche Vielzahl von Riesenhits. Und das ist das gesamte
das Package. Das ist wie so ein Fuß in die Heuzeit.
Ja, eben.
Das sieht man ja nur vom letzten Jahrtausend. Genau, das ist wie so ein kleiner Schritt. Hallo, es gibt mich heute noch. Ja, das ist ganz wichtig. Ne, weil viele Menschen, die von langer Zeit arbeiten, eben heute keine Hits mehr hinkriegen.
Wir hatten im Vorgespräch über Udo Jürgens gesprochen, auch wirklich eine Legende. Natürlich. Und ich sage auch nichts Schlechtes zu ihm, aber ich glaube, Udo hätte sich auch gefreut, wenn er nochmal in der jüngeren Zeit, also in der letzten Phase seiner Karriere, auch nochmal so einen Knaller gehabt hätte. Da arbeitet ja jeder.
Udo war ja auf der Suche danach, hat man ja gesehen, mit die Sonne und du. Da gab es sogar, glaube ich, noch Ärger mit dem Verlag wegen Sunshine Reggae, aber er hätte auch, glaube ich, dann die richtigen Textpartner gebraucht noch. Dazu hatte Michael Kunze und
sowas, ne? Aber
die waren halt, ich glaube, die hatte er nicht mehr. Und die waren schon ein wichtiger Baustein in seiner großen Karriere. Wobei er ein legendärer Künstler war. Für mich wirklich der größte Bühnenkünstler deutschsprachiger.
Und da schreibe ich hier mit doppelt und dreifach.
Er und Peter Alexander waren für mich Giganten. Das waren wirklich ganz große Leute. Ich habe beide gut gekannt und war einmal Stargast bei Peter Alexander in seiner Show und habe ihn also erlebt, auch privat hinterher. Ein ganz fantastischer Mensch. Tolle Leute, beide.
Ist es für dich manchmal ein unwirkliches Gefühl, wenn du so drüber nachdenkst, ich bin jetzt bald 50 Jahre im Showbiz und allein schon von dieser unglaublichen Zahl und eben auch noch auf diesem hohen Niveau mit diesen riesigen Erfolgen, ich sag nur über 300.000 allein im Sommer, jetzt du bist im Herbst wieder auf Tournee. Ja. Aber ist das auch manchmal so ein bisschen so ein Schlucken und Wehmut, und wo man sich fragt, wo sind eigentlich die Jahrzehnte geblieben und das geht mir jetzt zu schnell, oder siehst du das auch eher jetzt mit Entspannung?
Ich glaube, ich bin ja noch eine Weile da. Ich mache nur eine Weile weiter. Also ich gucke nach vorne und freue mich drauf und genieße den Moment, ohne zu vergessen, dass das nicht ewig so bleibt, ganz klar. Aber du hast ja mit meinem lieben Kollegen und Freund Peter Maffay schon gesprochen, der ja noch länger dabei ist als ich und der ist ja auch ein unglaublich kluger, bescheidener und sehr bodenständiger Mensch, der viel an sozialer Verantwortung in sich trägt. Also auch die Guten wirst du immer dabei haben. Peter ist auch ein Guter. Das heißt, in Grönemeyer ist die Jungs alle so, in Lindenberg sind so. Und ich sage, die bleiben einfach. Ne? Ja.
Aber also du sagst, du guckst nach vorne, es nützt ja nichts, weil älter werden wir alle. Es ist, was soll's, ne? Das
ich
bringt
kann
ja
nur
nichts, ne?
Alles dafür tun, um lange gesund zu bleiben. Ich treibe viel Sport halt und lebe in Maßen. Also und deswegen.
Und allein diese Bühnenshows sind ja schon mehr Workout als, ne, also da was, wobei du machst jetzt keine Saltos da, aber.
Nee, 2,5 Stunden live ist schon eine lange Zeit, ohne Pause, aber ich mache halt wirklich jeden Tag meinen Sport jetzt auch. Ich habe mir in meinem neuen Haus hier so einen Fitnessraum eingerichtet mit Rudergerät und Laufbahn und allem, was der Mensch braucht. Und unterwegs habe ich meinen Ergometer mit in meiner Garderobe, dann kann ich dann vorher noch mal ein bisschen mich auspowern, damit ich meine Kondition halte.
Nun bist du ja im Mai 70 geworden. Ja. Du arrangierst dich damit, weil ich glaube, mit dem Älterwerden hadern wir ja alle mal mehr oder weniger. Also viele verdrängen es auch und sagen, ich kann eh nichts daran ändern, was soll ich mich mit so Gedanken aufhalten? Aber ganz ehrlich, lieber Roland, ist das mal bei dir auch so ein Thema, dass du sagst, ach, schade, ich würde schon jetzt gerne nochmal die Uhr zurückdrehen und nochmal irgendwie 45 sein, oder ist das einfach gar nicht in deinem Kopf?
Ich würde ja, wenn ich die jetzt zurückdrehe, die Uhr, ich stünde ja dann an derselben Stelle wie damals. Ich hatte noch viel vor mir an negativen Dingen.
Ja, das stimmt.
Also ich bin eigentlich mit der Situation fein. Meine Kinder sind groß, sie sind tolle Menschen geworden. Ich habe 2 Enkelkinder jetzt mittlerweile und das stellt mich alles mehr als zufrieden. Ich bin ein rundum glücklicher Mensch. Schön. Das kann auch nicht jeder von sich sagen. Insofern will ich die Position nicht aufgeben.
Also das hilft dir dann auch darüber hinweg, wenn man mal vielleicht in einem etwas melancholischen Moment über die eigene Endlichkeit nachdenkt, weil das ist ja auch eine Sache, die uns alle immer mal wieder einholt, dass das Leben ist leider nicht unendlich.
Ich bin ja ein Sozialdemokrat und trotzdem ein sehr gläubiger Mensch. Für mich ist ja nicht Ende. Wenn ich hier jetzt gehe. Vieles bleibt ja hier in den Gedanken der Menschen, in den Herzen der Menschen.
Auch in deinen Kindern.
Also das ist ganz klar. Insofern, ich habe da keine Angst vor. Ich bin da im Farbenklammer. Was mir Angst macht, ist natürlich die Sorge um meine Menschen, die ich sehr liebe, meine Kinder, meine Frau, meine Freunde, denn denen sollten bitte nichts passieren. Aber
das ist ja das, man was
selber
wir
haben, muss damit klarkommen, dass man irgendwann einmal eben das letzte Hemd anzieht. Das möchte ich nochmal.
Nun hast du auch schon erzählt, dass du seit der Lungentransplantation eigentlich fitter denn je bist. Also es war wirklich ein Geschenk. Es geht dir viel besser als früher.
Ja.
Kann man das einordnen, wie du auch heute, obwohl du 70 bist, dein körperliches und auch mentales Alter empfindest? Weil das ist ja auch immer so eine, man selber fühlt sich ja meistens ganz anders. Es gibt auch manchmal Menschen, die mit 30 sagen, eigentlich fühle ich mich wie ein 75-jähriger Mann im Körper eines 30-Jährigen gefangen. Das ist seltener, aber was würdest du sagen, geschmack das bei dir?
Ich fühle mich im Moment, wie ich mich fühle, einfach fit und präsent. Denk da nicht drüber nach. Also, das eigentlich nicht, nein. Weil ich habe ja früher das Einzige in meinem Leben, was ich bereue, ist, dass ich geraucht habe.
Klar, weil das natürlich auch diese Folge hatte.
Logischerweise seit der Diagnose damals nicht mehr, also seit 2000 schon nicht mehr. Und automatisch wird man natürlich fitter, man schläft besser, das Essen schmeckt besser, alles, was der Mensch so braucht. Und insofern bin ich präsent und fühle mich fit, ja.
Wir hatten es schon kurz vorhin, einer der wirklich ganz großen Einschnitte in deinem Leben war das Jahr 2000, wo die Ärzte bei dir die chronische Lungenkrankheit, COPD, ist richtig, ne? Also diagnostiziert haben, genau. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was diese Diagnose damals in dir ausgelöst hat? War das Unglauben, war das einfach nur schockiert sein oder hast du es erst gar nicht so richtig realisiert, was das eigentlich bedeutet? Weißt du das noch, wie das war?
Das war damals eine sehr im Dunkel gehaltene Krankheit. Es wurde nicht viel drüber gesprochen. Ich habe die Diagnose bekommen. Meine erste Frage war an meinen behandelten Professor hier. Da sagte ich, ist das jetzt schlimmer als Lungenkrebs? Oder? Naja, also Lungenkrebs ist schlimmer. Ich sage, okay, also dann danke schön, alles in Ordnung.
Immerhin. So. Ja, denkst du, ne?
So, natürlich. Ich dachte mir, dann kann ich mich damit arrangieren. Ich bin ja, wie gesagt, der Optimist. Und meine Frau hat dann angefangen, sich mehr darüber zu informieren, wusste viel mehr und viel eher Bescheid als ich, dass das zu einem Finale führt. Und mein Arzt hat irgendwann mit mir diskutiert, nach ein, zwei Jahren, sagte, wir müssen jetzt mal anfangen, uns Gedanken zu machen über eine Listung für eine Transplantation. Das ist dann Ultima Ratio irgendwann mal. Und dann wurde mir langsam klar, ja, das kommt irgendwann bei dir vorbei, aber auch das habe ich erstmal.
Weil du hast ja auch erzählt, dass es war eine Phase, wo du es auch dann wirklich verdrängt hast. Du wolltest es auch nicht kommunizieren.
Auf keinen Fall. Ich wollte auf keinen Fall den Menschen sagen, hier, ich bin verletzlich, ich bin verletzbar, ich bin angeschlagen. Das habe ich von meiner Frau vor allem zugemutet, das auch mitzutragen. Irgendwann hat sie mir gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Du machst außen den Eindruck eines Menschen, der entweder, wenn die nicht wissen, was du hast, denken die, du bist betrunken oder nimmst irgendwelche Drogen. Das musst du korrigieren, sonst machst du alles kaputt. Und da habe ich dann irgendwann, 2008 oder so, bei einer Veranstaltung, ich glaube in Fallingbostel irgendwo, dann mal gesagt, dass ich diese Krankheit habe. Dann standen die Leute auch mal applaudiert und dann war plötzlich wie von mir so eine Last runtergefallen. Hätte es eigentlich gleich machen können, das wäre einfacher gewesen.
Hinterher ist man immer schlauer.
Jedenfalls hat es dann doch mich sehr befreit, aber es war dann auch schon so weit, dass dann wenige Zeit später es Richtung Hannover, also 2010 bin ich dann.
2010, da hast du dann die neue Lunge transplantiert bekommen und wir haben schon drüber gesprochen, das war für dich im Grunde das Geschenk eines zweiten Lebens.
Ja, klar.
Betrachtest du denn seitdem, gut, eigentlich hast du die Antwort schon gegeben, trotzdem gestatte mir nochmal die Frage.
Bitte.
Also du betrachtest das Leben seitdem mit noch mehr Dankbarkeit und auch Demut. Also
bewusster natürlich.
Bewusster, ne? Also das hat dich wirklich nochmal komplett,
so
wie nennt das Neudeutsch, a Reset. Also du hast nochmal sozusagen.
Für dich ist das Leben ein zweites Leben. Das heißt, du siehst natürlich alles wahrscheinlich bewusster und aufmerksamer und gehst mit den Dingen vorsichtiger um, auch mit deinem Leben, mit deiner eigenen Gesundheit. All das ist die Folge davon. Und insofern, das war ein großes Geschenk. Also wirklich, das ist also für mich. Deswegen kämpfe ich auch so sehr auf allen Fronten dafür, dass wir in Deutschland wieder mehr Organspender.
Du bist Botschafter, ne?
Ja, ja. Mhm. Und da kämpfen wir gegen mangelnde Informationen der Menschen. Mhm. Die haben Angst, undefinierbare Angst, was ihnen passiert, wenn sie einen solchen Ausweis mit sich tragen. Da kämpfen wir an allen
Fronten. Ja, teilweise sind es dann aber auch tatsächlich religiöse Motive auch, das glaube ich auch, ne? Dass einige sagen, nein, sie möchten Motive, die vor den Schöpfern aber, nicht irgendwie das dann irgendwelche
Teile. Kann
man
aber natürlich fehlen. Auch versuchen, in der Diskussion mal zu erklären, dass es eine deutsche Bischofskonferenz gab, beider Konfessionen, die dann auch beschlossen haben, dass eine Organspende bewusst zu Lebzeiten so niedergelegt ein Akt der menschlichen, der Nächstenliebe ist. Mhm. Im Übrigen glaube ich, haben beide aktive Päpste gerade einen Spendenausweis in ihrer Tasche. Also, aber das ist diese immer, die, das sind die Gründe, denn die Angst davor natürlich, habe ich so einen Ausweis in der Tasche, passiert ein schwerer Unfall, dann werden mich die Ärzte, das will ich gar nicht zu Ende sprechen, aber diese Angst muss man auch mal auflösen und sagen, das ist nicht der Auftrag eines Arztes, zu gucken, ob du einen Ausweis hast und dich dann liegen zu lassen. Das, das ist aberwitzig.
Ja, finde ich
das
auch.
Sind die, das sind die ganzen Schmerzen, das zu transportieren, was ist ein Gehirntod? Wann tritt der ein? Wie wird der diagnostiziert? Wer beglaubigt das? Wer erklärt dann, dass diese... Und dann kommt dazu, dass wir kämpfen müssen gegen die Meldung der jeweiligen Krankenhäuser an die Transplantationszentren. Wir haben ja jemanden, das wird ein Riesenaufwand. Da kämpfen die auch drum. Im Moment haben wir einen Rückgang. In den Organ hat mir neulich ein bekannter Arzt hier aus Hannover gesagt, ich glaube um 40-50% Rückgang der Organe, die sie transplantieren. Das
ist dramatisch.
Auch durch die Corona-Situation. Und das ist natürlich, wir warten unzählige Menschen auf Organe und das ist ganz schwer. Ich hab mal etwas erlebt, da war ich in Halle an der Saale. Ich habe dort damals gemeinsam mit den verantwortlichen Herren der Deutschen Stiftung Organtransplantation einen Lebensbaum gepflanzt. Und dann gab es vorher eine Veranstaltung, und da hat eine Mutter gesprochen, die hat ihr Kind, ich bin mir nicht 100% sicher, ich glaube einige Wochen vorher, bei einem Verkehrsunfall verloren. Und hat dann die Organe des Kindes freigegeben zur Transplantation, weil das Kind also auch einen Hirntod erlitten hat. Und hat dann in dieser Rede, wir haben alle Tränen vergossen, und sagt, ich habe hier eine Chance gesucht und gesehen, dass der Tod meines Sohnes nicht umsonst war. Was für eine Aussage nach wenigen Wochen. Eine unglaubliche Kraft in dieser Frau. Also ich war völlig, also wirklich, wir waren alle zu Tränen gerührt. Es war ein bewegender Moment und es hat die Frau unglaublich gestärkt. Die Suche nach dem Sinn des Todes meines Sohnes, habe ihn darin gefunden, ich kann jetzt anderen Menschen Leben schenken.
Das ist was absolut, was war ganz Tolles, aber interessant.
Das sind die Geschichten, die man transportieren muss. Ich habe hier mit meinem Freund Frank Walter auch schon oft diskutiert, weil er jemand, der ist auch sehr stark engagiert dafür. Es hat leider keine demokratische Mehrheit gegeben im Parlament, die eben dafür diese.
Du meinst, dass man das im Gesetz einträgt? Ne?
Genau, das wäre eigentlich ein richtiger Schritt gewesen, aber er war nicht durchzusetzen im Parlament. Es wird sicherlich wieder versucht werden. Ich glaube, dass das der richtige Schritt wäre. Im Übrigen, die spanische Bevölkerung ist das katholischste in Europa und das ist die höchste Spendenquote. Also insofern,
auch interessant, ne?
Insofern, das könnte man auch mal als Argument einsetzen. Ich glaube, es ist die mangelnde Information. Wie die Leute so. Es gibt diese Schere zwischen, ich würde natürlich ein Organ nehmen und ich würde eins geben. Da gibt es, alle wollen eins haben, ins Ernstfall wird fast einer, aber wenn man spenden soll, wären es dann schon weniger. Ne?
Aber du wolltest nie wissen, wer der Spender war. Ne?
Also, das würde ja nichts ändern.
Das ist ja auch, jeder sieht es ja irgendwie persönlich anders. Ne? Also einige sind da interessiert.
Aber die Frau, was willst du mit dem Wissen anfangen?
Hast du auch recht.
Willst du nicht ins Auto selbst dahin fahren?
Es war sehr rührend, was du erzählt hast von der Mutter, dass sie sagt, dass jetzt ihr Kind weiterlebt. Ja. Und letztendlich lebt ja auch, der Spender lebt ja in dir weiter. Das ist ja eigentlich auch was Faszinierendes.
Und, aber man ist, wenn man das weiß, würde man ja, wenn man dann versuchen, Kontakt aufzunehmen.
Nein, mir, das ist stimmt, das Problem. Nein, das sehe ich
fährst
auch so.
Fährst dann dahin klar. Und dann machen die Tür und sagen, guten Tag, ich bin. Oh, nee, ich glaube, deswegen geben das in die Kliniken nicht bekannt. Deswegen wird das ja nicht gesagt und das ist wahrscheinlich besser, ja.
Wie und wodurch hast du es geschafft, deine Kritikunfähigkeit, hast du ja schon erwähnt, es gab eine Zeit in den 80ern, da hast du dich unfehlbar gehalten. Da warst du natürlich auch zu Recht ein bisschen berauscht vom eigenen Erfolg, weil einfach ein Knaller nach dem anderen kam. Aber wie hast du das geschafft, dieses Gefühl der eigenen Unfehlbarkeit und auch dieser Kritikunfähigkeit zu überwinden? War das auch eine Reise oder gab es da auch einen Punkt, wo es dann wirklich mal bei dir so ein bisschen das durchrüttelt hat?
Wenn man eine gute Partnerschaft hat und wenn man Kinder groß sieht, macht man so viele Fehler, dass man die Fehler immer wieder vorgehalten bekommt von den eigenen Kindern. Und man merkt, ja, du hast recht, ich habe da falsch entschieden. Es hat mir nie geschadet, meine Fehler zuzugeben. Ich mache viele davon. Aber das ist ja immer allzu menschlich. Deswegen glaube ich, ist das eher, man lernt eher daraus, wenn man sie akzeptiert, als wenn man sie einfach weitermacht.
Das ist auf jeden Fall so. Und wie gehst du mit persönlichen Defiziten um? Weil das ist ja auch eine Reise. Wir alle haben ja Defizite. Natürlich mögen wir lieber über die schönen Dinge reden, die uns ausmachen, die wir auch an uns mögen. Aber gab es schon früher einen Moment, in dem du dich wirklich so angenommen hast, wie du bist, auch durch den Erfolg? Oder war das auch so eine Reise, dass man
kann auch mit seinen Defiziten konkretieren, wenn man Lust hat.
Also da sagst du was.
Ich habe eine Reihe von Defiziten, die kann ich auch nicht mehr korrigieren. Ich bin mit zwei linken Händen geboren.
Also ein bisschen tapsig, oder was? Du lässt gerne mal Dinge fallen, oder?
Naja, ich bin jemand, der einfach unglaublich ungeschickt ist. Also ich kann handwerklich.
Deine Frau macht es manchmal, oh mein Gott, was hast du jetzt wieder gemacht?
Meine Frau macht das ganz fantastisch. Wirklich geschickt, die Frau. Ich bin nicht geschickt. Insofern, wir teilen unsere Arbeiten so und jeder das macht, was er besser kann. Und dann, insofern, das muss man akzeptieren. Ich bin halt eben nicht der geschicktesten einer. Aber gut, es ist.
Auch in diesem Gespräch, wo ich dich zum ersten Mal persönlich kennenlerne, wirkst auf mich unglaublich in dir ruhend, ausgleichend, besonnen. Das war ja nicht immer so. Du sagst, das hat sich erst auch durch dein zweites Leben so manifestiert. Aber was muss denn heute im Jahr 2022 passieren, dass auch du mal nochmal so richtig aus der Haut fährst und dich ärgerst?
Ungerechtigkeit. Ja? Ich habe gerade wieder was erlebt am letzten Samstag, was mich wieder aber auf der Stelle wütend gemacht hat. Ich bin ja Botschafter des Mitteldeutschen Hospizes weg, Kinderhospizes Mitteldeutschland. Ich habe damals eine Mutter kennengelernt, damit, dass ich damals das letzte Mal da war, mit einem Jungen, der war damals 14, 15. Den sehen wir jetzt ständig. Der hat damals die Diagnose bekommen, als er zur Welt kam. Dann haben die Ärzte gesagt, ja, vielleicht ein Jahr länger schafft der Junge nicht. Also insofern haben auch viele, sagen wir mal, Krankenkassen gesagt, nee, die brauchen wir die Kosten nicht tragen für. Zahlen ihren Platz in dem Hospiz nicht. Die hat dann ihren Betrieb verloren, die Frau, und über Jahre kennen wir sie jetzt. Und jetzt ist der mittlerweile 20, der Junge. Der war am Wochenende uns besuchen in Bonn bei einem Konzert. Und der hat sich so gefreut, dann haben wir schon Soundcheck erleben lassen und uns getroffen, hinterher ein bisschen unterhalten. Und dann sagte mir die Mutter, wir wollten zu ihrem Konzert kommen. Und dann haben wir im Hotel nachgefragt, ob wir ein Zimmer kriegen können. Für mit einem behinderten Kind kriegen sie kein Zimmer. Und ich hätte verrückt werden können. Das ist ein Trend mittlerweile, dass viele Restaurants und Hotels keine Kinder mehr reinlassen.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Das ist so oft, auch wenn man sich Portale anschaut, des Hotels sagen, ja, Wellnesshotel, nö, keine Kinder. Was ist mit unserer Gesellschaft los? Was ist Inklusion noch wertbar? Und wenn ich sage, wenn ein Gehirn, dann kommt hier nicht rein.
Ja, vor allem gerade, weil es ja so viel Wert darauf gelegt wird. Das ist ja gerade.
Ich verstehe das nicht. Ich bin,
und da ärgerst du dich auch. Da kannst du dich
richtig. Es ist ja so rückschrittig. Das ist doch der Wahnsinn. Wo kommen wir denn da hin? Dass ein Mensch sagen kann, Behinderte können ja nicht rein.
Ja, sehe ich auch so.
Das wird gemacht und rechtlich gesehen hat die Frau keine Chance. Das ist ein Privateigentum, der kann machen, was er will. Auch ein Restaurant kann dort Kinder unerwünscht. Frage an dich, das sind die Kunden von morgen, so ganz nebenbei, abgesehen von dieser äußerst unmenschlichen Art und Weise vorzugehen. Also ich habe neulich, weil ich bin bei uns Mitglied der Pop-Akademie, bin gerade dabei, den Nachfolgepreis vom Echo zu finden, und haben wir auch alle so einen bestimmten Kurs gemacht, nämlich Inklusion und Gendern, also Thema, was ändern soll sich, was muss sich ändern, aber auch hier ein junger Mann einen Kurs geleitet zum Thema Inklusion, also der selber sitzt im Rollstuhl und sagt, kein Mensch von euch begreift, was mir passiert, wenn ich ins Konzert gehen möchte. Wir kriegen irgendwelche Stellen zugewiesen, wo wir zum nächsten Klo 2 Kilometer rollen müssen. Das heißt, wir können uns überlegen, trinken wir was oder machen wir uns in die Hose. Dann gibt es 3, 4 Plätze irgendwo da oben, wo wir nie hinkommen. Das ist Steine in den Weg gelegt. Das kriegen wir gar nicht mit als normale Menschen so. Und das sind so Dinge, die passieren, wie dieser Mutter gesagt wird.
Nee, geht nicht, ne? Ja, nicht und dann ist das. Und da die
das
Fragen.
Das macht mich wütend,
natürlich. Verstehe ich.
Das macht sich auch wütend. So.
Harter Cut. Du hast deine Ehefrau Silvia, mit der du seit mehr als 26 Jahren inzwischen verheiratet bist, auch schon als wichtigsten Menschen in deinem Leben bezeichnet, neben deiner Pflegemama. Was passt diesmal so perfekt? Während deine ersten beiden Ehen sind ja nach einer gewissen Zeit dann leider zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber diesmal passt es ja. Kann man das irgendwie sagen? Oder?
Die ersten beiden Ehen gehen auf mein Konto in erster Linie. Bei meiner ersten Frau war es, sagen wir meiner, ich war noch zu neugierig.
Hast du sehr,
andere
sehr
Frauen.
Finde ich gut, ja.
Bei meiner zweiten Ehefrau war es meine Arbeitswut. Also alle möglichen Sachen zu machen und seien sie noch so unsinnig. Also ich habe dann, wie gesagt, diese Firma gegründet für die Fernsehproduktion. Ich war nur noch unterwegs, Fernsehproduktion, Karriere und das war einfach zu viel. Ich habe dann die Ehe vernachlässigt. Das würde ich mal auf meine Kappe nehmen. Bei meiner Frau ist es so, dass da sämtliche Komponenten stimmen. Also es ist die Anziehungskraft, die sie besitzt nach wie vor in allen Bereichen. Es ist ihre Klugheit, ihre Verlässlichkeit, ihre Stärke, auch wenn so 10 Jahre mit einem sehr kranken Menschen mitgehen, ist eine enorme Leistung, auch noch obendrein 2, 3 Kinder großzuziehen dabei. Das ist die für mich ungewöhnlichste Frau meines Lebens.
Und das schweißt ja auch unglaublich zusammen.
Das trennt oder schmeißt sie so. Entweder die
Scheitert, gut, klar.
Oder sie ist so fest, dass sie nicht mehr zu lösen ist. Letzteres ist bei uns der Fall. Und das ist für mich die Liebe meines Lebens, ganz einfach. Deswegen passt das so gut.
Ist doch was Wunderbares, wenn man das sagen kann. Und ist ja jede Ehe, jede Beziehung tickt ja anders und folgt nach eigenen Gesetzen oder auch eigene Regel.
Ja.
Kannst du sagen, du hast eben schon ein paar Sachen gesagt, aber was ist so das Glücksrezept? So dieses bedingungslose Aufeinander verlassen können, Vertrauen oder was ist
erstmal
da?
Erstmal, glaube ich, ist es der Respekt voreinander, den man erhalten muss, die Achtung voreinander, auch die Umgangssprache sollte sich nicht ändern. Und dann ist es ganz sicher auch der Humor, der uns zusammenhält. All die Dinge sind wichtig.
Du hast erwähnt, du hast 3 Kinder, 2 Enkelkinder, wobei du hast ja im Grunde sogar 4 Kinder. Du hast von der einer Ehe noch, es ist nicht dein leibliches Kind, aber
Tim oder ist der Sohn deiner Frau aus ihrer ersten Ehe.
Genau, aber den siehst du auch wie einen eigenen Sohn.
Das ist wie mein eigenes Kind. Ja, also sind es 4, du hast vollkommen
recht. Also im Grunde hast du 4 Kinder,
mit zwei Enkelkinder.
Ja. Treiben dich denn manchmal Sorgen um? Wir haben schon über die etwas fragile Zeit gesprochen, in der wir leben. Es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Wir wissen nicht, wo die Welt hintreibt. Aber treibt dich manchmal da schon eine Sorge um, dass es deinen Kindern und Enkelkindern dann vielleicht in 2 Jahrzehnten nicht mehr so gut geht? Oder bist du dafür zu sehr Optimist und vertraust doch auf die Kraft der Jugend?
Nein, natürlich hat man Sorge, dass es speziell die Enkelkinder sehr, sehr treffen kann. Ich bin nahezu überzeugt davon, dass meine Kinder noch 45 Grad erleben werden draußen.
Ja, irgendwie, man kann sich adaptieren, der Mensch passt sich an. Enkelkinder
wahrscheinlich 50 Grad, aber
will man das?
Das will man natürlich nicht. Ich glaube persönlich, dass wir haben ja gerade vor 14 Tagen wieder die Ressourcen des Jahres schon aufgebraucht. Wir lernen ja nicht dazu. Das ist ja das Schlimme daran. Und wir können noch eine Klimakonferenz haben, noch eine, solange die beiden Big Player Amerika und China nicht mitmachen, die ganze Sache relativ erfolglos bleiben.
Also das ist so frustrierend.
Ich glaube, dass
wie lange sind diese Konferenzen schon? Seit Jahrzehnten.
Und immer werden sie verschoben, weil 2040, 2050 vielleicht. Und es wird weiterhin gemacht. Wir sehen gerade immer über in allen möglichen Sendern Filme über abschmelzende Gletscher in Europa, weltweit. Da sind die Süßwasserreserven, die wir haben. Wir werden noch erleben, dass Wasser kostbarer sein wird als Öl. Das wird ganz schnell passieren.
Dass es sogar Kriege um Wasser geben kann, das ist auch kein schönes Thema, aber es ist.
Und das ist, wir rennen da wirklich sehenden Auges in eine Katastrophe hinein und wir müssen das eigentlich für unsere Kinder verhindern und sind relativ ohnmächtig, wenn die Big Player nicht mitspielen.
Auch da können wir nur hoffen, dass irgendwann die Menschheit dann doch schlauer ist, als wir es jetzt denken. Es ist natürlich immer so ein bisschen pfeifen im
Wald. Ich habe mal gesagt, es wäre auch mal klug, eine neue Definition für Lebensqualität zu finden. Ist es das dritte Auto oder ist das das saubere Wasser? Ist es das fünfte Haus
neu justiert werden,
oder die saubere Luft? Was ist jetzt Lebensqualität?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist die Frage. Da müssen wir muss die Gesellschaft erstmal ran an das Thema. Wir alle im Prinzip.
Wenn du spontan sagen solltest, so was für dich persönlich so deine große Stärke ist, wo du sagst, ja, da bin ich wirklich gut drin und wo was eine ganz große Schwäche von dir ist.
Ich kann gut zuhören. Ich habe eine starke soziale Ader. Und meine größte Schwäche ist sicherlich, dass ich noch nicht richtig konsequent Nein sagen kann, nach wie vor.
Wobei du es ja lernen wolltest, hast du ja gesagt.
Ich wollte immer noch lernen. Meine Frau sagt, gib mir mal wieder, so hilft mir, sagt doch einfach mal Folgendes. Im Prinzip ja, aber ich habe meine Terminkalender nicht bei mir. Ja. Du plumpst immer wieder so, ich mache das natürlich gerne, selbstverständlich. Und dann kommen weder ich noch irgendeine andere Firma eine Chance, bis da wieder rauszuholen. Wenn du sofort immer losblägst, ja, mach ich das gerne. Sag doch erstmal im Prinzip ja, aber. So, das ist mein Problem, eigentlich, dieses vorschnelle Bejahen von Anfragen.
Wir alle möchten ja gerne, dass was von uns bleibt. Ich glaube, du hast die Frage dir noch nicht so gestellt, weil es bleibt von dir. Wunderbare Musik, du hast Kinder, Enkelkinder. Aber trotzdem kommt manchmal die Frage, was bleibt eigentlich von mir oder ist mir das gar nicht so wichtig?
Also ich glaube, dass ich nicht mehr in den Menschen was bleiben. Also meinen Kindern und meinen Enkelkindern, und das mehr kann man nicht erwarten im Leben. Das ist ja das Schöne daran, wenn man Kinder hat, dass man eben, ich glaube auch, das habe ich früher nie geglaubt, dass ich den Satz immer gehört habe, Kinder halten jung. Das stimmt aber, weil Kinder sind ständig Diskurs, ständig Auseinandersetzungen. Man kann extrem viel lernen von ihnen. Ich lerne von meinen Kindern viel in den ewigen Diskussionen, die wir haben, weil wir andere Positionen einnehmen. Aber es ist auch gut von ihnen zu lernen, weil wir haben die Weisheit nicht gepachtet für uns. Insofern ist es schön, mit ihnen zu reden. Man lernt ja auch von, wie gesagt, gerade zum Thema Inklusion oder Gendern heutzutage, lernt man eine Menge von ihnen. Meine Sichtweisen sind, nur weil sie althergebracht sind, deswegen nicht richtig.
Nicht in Stein gemeißelt.
Sondern man muss sie auch in Frage stellen können und damit auch seine eigene Meinung.
Und positive Reibung finde ich sowieso immer toll. Es muss natürlich immer auf einem fairen Niveau bleiben und nicht verletzen, aber das ist in der Familie eh keine Gefahr. Gibt es ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos, mit denen du in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gut gefahren bist? Klar, man kann sagen, ach, so blöde Kalendersprüche. Aber eigentlich sind sie ja deswegen Kalendersprüche, weil viel Wahres drin ist. Ne? Also es gibt ja so kluge Sätze oder Philosophensätze.
Ich bin nicht misstrauisch. Ich bin bei Menschen nicht misstrauisch. Sagen wir mal, ich nehme an, er meint das gut, weil ich eine Enttäuschung eher verkraften kann als er.
Du siehst immer erstmal das Gute, aber auch im Menschen.
Ich setze das Gute in den Menschen erstmal voraus. Mhm. Meine Frau ist auch da kritischer als ich. Dann habe ich, dass du den Autoren kennst, Dale Carnegie wahrscheinlich.
Ja.
Der hat zwei sehr gute
Bücher. Hat er nicht Sorge, dich nicht liebe geschrieben?
Zum Beispiel, und wie man Freunde gewinnt, meines wären sehr gute Bücher. Ja. Und gerade Sorge, dich nicht liebe, ist ein sehr kluges Buch, weil es uns zeigt, es macht wenig Sinn, sich über Dinge maßlos aufzuregen. Man sollte die Energie lieber einsetzen, um die Dinge zu ändern, die einen aufregen. Das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis im Leben. Und dann sich nicht über die Maßen wichtig zu nehmen, auch das ist... Hilft auch extrem weiter.
Kann man vielen, vielen jüngeren Herren allem sagen.
Ja, klar.
Nun hast du selber gesagt, du bist heute rundum glücklich, du bist zufrieden. Du kannst sagen, es läuft alles so, wie ich mir das wünsche, und das ist ein ganz großes Geschenk. Aber wenn du zurückblickst, was sind denn für dich da die Schlüssel, oder gibt es einen Schlüssel, um das zu erreichen? Weil du hast ja auch ein großes Tief durchwandern müssen dafür. Das war ja schon ein Rieseneinschnitt.
Das Tief war der Schlüssel. Konrad Lorenz hat in einem Buch mal sehr schön geschrieben, die Menschen sind nicht mehr bereit, Höhen und Tiefen zu akzeptieren. Sie wollen also...
Nur das immer high und toll.
Das ist eine leichte Schwankung. Aber große Persönlichkeiten werden oft in den Tälern geboren. Und es gibt eine schöne Geschichte von Till Eulenspiegel, der also einen schweren Karren hinter sich herzieht und bergauf läuft und lacht. Und dann sagt der Wanderer, warum lachst du so? Sagt er, weil gleich wird es leichter wieder, wenn es bergab geht.
Also das sind herrlich, das ist eine schöne Philosophie.
Das finde ich, habe ich für mich übernommen. Also es ist wichtig, dass man eben versucht, die Dinge, die einen stören, suchen zu beseitigen, um nicht darüber aufzuregen. Das wird dir nicht weiterhelfen.
Es entzieht nur
und Höhen und Tiefen müssen wir akzeptieren. Ja. Und ich bin mit meinem höchsten und größten Tief im Prinzip durch diese 10 Jahre Krankheit
zum größten Glück gekommen.
Wahrscheinlich der Mensch geboren, der ich heute bin.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, lieber Roland, und deinem jungen, dem ganz hungrigen, wilden 18-jährigen Roland einen guten Rat für sein zukünftiges Leben mit auf den Weg geben könntest, was würdest du ihm denn sagen?
Hör auf zu rauchen.
Punkt und aus. Finde ich super. Ja. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg fürs neue Album. Danke. Perspektiven für die Herbsttour auch ein volles Haus. Brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Es war eine große Freude. Okay. Ein ganz besonderer Moment, dass ich dich interviewen durfte, lieber Roland. Und alles Gute für die Zukunft.
Bis bald. Tschüss.
Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste?
dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.